einfach mal Therapie oben drüber streuen und dann wird das schon wieder gut.
Ah, das finde ich super, ja. Genau die Anspruchshaltung kenne ich. Mhm. Und zwar häufig, nicht nur bei den Klientinnen und Klienten, die ihr betreut oder die in Einzel- oder in intensivpädagogischen Maßnahmen betreut werden, sondern auch in anderen Bereichen. Die eigentliche Veränderung passiert nicht in der Therapiestunde, sondern zwischen den Stunden. Mhm. Und das stimmt tatsächlich, das ist jetzt kein Witz. Ne? Mhm. Aber das ist für die Menschen, die glauben, dass die Therapie einfach jetzt das Allheilmittel ist, wie eine Tablette. Man nimmt die und dann ist gut. Für die ist es schwer nachzuvollziehen.
Bevor es jetzt gleich losgeht, einmal der Hinweis für alle Menschen, die das hier hören oder sehen, die getriggert werden könnten von den Inhalten. Wir sprechen in unserem Podcast unter anderem auch über fremdaggressives Verhalten, über selbstverletzendes Verhalten, unter anderem auch über vielleicht Missbrauchsvorfälle und andere Formen von Gewalt, über Drogenkonsum und oder Drogensucht. Und wenn ihr euch davon getriggert fühlt, dann bitte schaut das nur mit Bedacht oder sucht euch ein anderes Programm aus. Hallo und herzlich willkommen zum Gleisgeflüster-Podcast. Heute eine Folge mit Dr. Golzer Randi. Wer ist das? Was macht er? Was kann der? Das wollen wir heute rausfinden. Und obwohl ich akademisch betrachtet hohen Besuch habe, haben wir uns darauf geeinigt, und das ist für mich tatsächlich ein feierlicher Anlass, dass wir uns heute hier im Rahmen des Podcasts duzen. Also kann ich sagen, hallo Alex.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
Großartig, wir arbeiten ja jetzt echt schon eine Weile zusammen und auch sehr eng. Mhm. Zumindest mal enger, als ich mir das im Vorfeld, als wir angefangen haben mit der Gleis, jemals hätte denken können, aber natürlich gewünscht habe. Und wir müssen im Vorfeld eine Sache klarstellen. Du bist natürlich heute hier als du, als Alexander Golzer Randi. Mhm. Und natürlich arbeitest du im Kontext einer Klinik und kannst auch da von deiner Erfahrung berichten. Aber du sprichst nicht hier für die Klinik. Also du bist nicht als Repräsentant der Klinik hier, sondern als Privatperson.
Ja, richtig.
Okay, also das nochmal als Disclaimer für euch auch da draußen. Natürlich interessieren uns Erfahrungswerte. Natürlich interessieren uns Dinge, die du erlebt hast, die wir vielleicht auch gemeinsam erlebt haben, die wir hier auch nochmal aufarbeiten können. Die Menschen, die unseren Podcast gucken, die interessieren sich für alles rund um das Thema Intensivpädagogik. Und da ist ein Berührpunkt einfach auch die Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bevor wir da einsteigen, ich habe mir das alles rausgeschrieben und habe mir das auch alles aufgeschrieben. Aber magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was machst du eigentlich? Wo machst du das? Seit wann? Warum?
Oh, vielleicht rolle ich das von hinten auf.
Ja, gerne.
Warum? Also ich habe Pädagogik studiert und habe da meine Diplomarbeit über Autismus geschrieben. Nämlich in meinem zweiten Fach, nicht in meinem Hauptfach. Mein Hauptfach nannte sich damals noch Pädagogik der geistig Behinderten. Hm. Oder geistig Behindertenpädagogik, das würde man heute anders benennen, und habe da dann in medizinische Grundlagen der Rehabilitationspädagogik, glaube ich, so nannte sich das, ist schon lange her, da meine Diplomarbeit über Autismus geschrieben. Und das bei einem Mediziner, bei einem Kinder- und Jugendpsychiater. Und das fand ich extrem spannend, was der immer wieder für medizinische Fragen an mich und meine Diplomarbeit hatte. Und da habe ich so ein bisschen den Weg in die Kinder- und Jugendpsychiatrie bekommen und habe dann nach dem Studium gedacht, vielleicht könnte ich ja Medizin noch studieren oder vielleicht kriege ich einen Studienplatz in Medizin, und habe aber so innerlich gedacht, das wird eh nicht klappen. War dann bei der Studienberatung, wie weit soll ich ausholen?
Bitte gerne.
War dann bei der Studienberatung und die haben gesagt, lass das, auf keinen Fall, kriegst du nicht, ist Quatsch. Und ich habe aber eine Stunde lang mir das angehört, was die mir alles vorgeschlagen haben, was ich noch als Aufbaustudiengänge und so machen könnte. Das wollte ich alles nicht. Mhm. Und am Ende habe ich gesagt, naja, und was war denn jetzt mit Medizin? Und dann hat der nur so im Rausgehen gesagt, naja, hier ist der ZVS-Antrag, probier's. Und hat dann gesagt, das kannst du mit deinem Diplomzeugnis machen, also mit deinem höchsten Zeugnis, was du hast. Mein Diplomzeugnis war ein bisschen besser als mein Abiturzeugnis, so dass ich mich damit bewerben konnte und dann direkt auf Anhieb einen Studienplatz gekriegt habe. Und dann habe ich Medizin studiert mit dem Vorhaben, Kinder- und Jugendpsychiater zu werden. Und habe so einmal kurz gedacht, naja, wenn was anderes mir über den Weg läuft, ein anderes Fach, Radiologie oder so, dann könnte ich auch Radiologe werden. Ist nicht passiert. Hm. Also ich bin über das Studium nicht auf Abwege gekommen, sondern habe eher im Studium das weiterhin ausgerichtet auf Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und habe dann nach dem Staatsexamen auch als Kinder- und Jugendpsychiater angefangen. So bin ich da in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen.
Das war der Anfang.
Das war der Anfang und das macht vielleicht auch Sinn, wenn wir jetzt hier so sitzen und über Intensivpädagogik sprechen. Also ich habe mit Beendigung meines Abiturs Anfang Zivildienst, ich musste noch Zivildienst machen und dann beide Studiengänge immer in der Pädagogik gearbeitet, im Gruppendienst. Also ich komme eigentlich aus dem Gruppendienst, nämlich mit kognitiv beeinträchtigten Erwachsenen. Die waren extrem gewaltbereit und extrem impulsiv. Beides Dinge, die mir jetzt quasi zugutekommen, weil ich da nicht so erschüttert bin durch.
Ja. Okay, also da werden wir auch noch im Kontext der Folge drüber sprechen, erschüttert sein, Dinge, mit denen Menschen konfrontiert sind, die in der Intensivpädagogik oder auch im psychiatrischen Kontext arbeiten. Und konkret bist du jetzt aber in einer Position, wo du ja nicht nur einfach irgendwie in der Klinik arbeitest, sondern ja noch viel mehr. Und ich könnte jetzt sehr kompliziert versuchen, das zu erklären, aber ich glaube, das kannst du besser.
Da weiß ich nicht genau. Also, ich bin mittlerweile der Oberarzt der geschützten Station im Jugendbereich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das heißt, geschützte Stationen, da sind die, können die Türen und Fenster zugemacht werden, sodass die Patientinnen und Patienten, die vor Ort sind, nicht, also auf eigenen Wunsch die Klinik verlassen können. Das ist ganz wichtig, weil das ist eigentlich nicht erlaubt, dass man jemanden, jetzt muss ich das mal so juristisch nennen, der Freiheit entzieht. Also, dass man quasi nicht frei sagen kann, ich möchte jetzt gehen, sondern dass wir an der Stelle sagen dürfen, nein, in dem Zustand ist es besser, dass du hier bleibst. Wir dürfen aber auch jemanden rauslassen und in Ausgänge gehen lassen. Nur wenn jemand in einem extremen Zustand ist oder gerne vielleicht selbstgefährdend ist, also sagt, ich möchte mich gleich suizidieren, ich möchte mich gleich umbringen, dann können wir sagen, es ist vielleicht keine gute Idee, jetzt rauszugehen.
Also fakultativ geschlossen letzten Endes.
Könnte man so auch,
ja, genau. Und der Volksmund würde wahrscheinlich sagen, ja, die dürfen eingeschlossen werden.
Ja.
Ist ein schwieriger Begriff, weil der suggeriert Dinge, die schwierig sind. Deswegen gut, dass du direkt von Anfang an das Ganze eingrenzt. Und da gibt's auch nochmal einen Unterschied zwischen einem Beschluss zur Unterbringung, den es ja braucht, und das Ganze im psychiatrischen Kontext oder im pädagogischen Kontext. Also wir sind kein juristischer Podcast und trotzdem sind das so Dinge, mit denen wir uns ja auch auseinandersetzen müssen. Ja. Das sind Handlungsfelder, die wir alle irgendwie mit bedenken müssen, wenn wir dann eben auf unsere gemeinsamen Fälle gucken, die es ja gibt. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Was ich erlebt habe in unserer Zusammenarbeit oder wie die überhaupt zustande kam, war, dass es erstmal eine Bereitschaft gab. Wir reden miteinander, wir nehmen auch mal die anderen Personen, die anderen Akteure wahr. Und an anderer Stelle mit anderen Kliniken oder mit anderen PsychiaterInnen war es häufig so, dass diese Professionen, so war mein Eindruck zumindest, sehr stark unter sich bleiben wollten. Also es gibt so dieses mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ich lasse mir von dir nicht reinreden. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig hören, was du zu sagen hast. Höchstens schreib mal irgendwie eine Stellungnahme und dann gucke ich mir die mal in Ruhe an. Aber einen Dialog und schon gar nicht auf Augenhöhe, den gibt's nicht so oft, wie es den vielleicht geben sollte. Das vielleicht kann man so sagen. Und ich habe sofort gemerkt, okay, hier ist was anderes. Hier will jemand wirklich wissen, in dem Fall dann du, wie sehen die das denn? Was können die denn? Was wollen die denn leisten? Und lass uns doch mal gemeinsam gucken, wie können wir da eine gute Zusammenarbeit gestalten, eine gute Symbiose, immer mit dem Blick auf, was brauchen eigentlich die jungen Menschen? Wenn ich das so erzähle, kannst du das nachvollziehen? Oder erlebst du auch den Bereich, in dem du agierst und unsere Bereiche, wie sie miteinander interagieren, so, dass es viel zu wenig miteinander gibt, viel zu wenig Austausch, auch vielleicht auch auf Augenhöhe? Oder ist das so eine ganz individuelle Erfahrung von mir?
Ich würde sagen, es hat sich deutlich verbessert. Vielleicht hole ich noch mal wieder aus ein bisschen. Als ich fertig war mit dem Pädagogikstudium, war ich nochmal an der Heilpädagogischen Fakultät und da ist mir zufällig der damalige Professor oder Direktor der Fakultät über den Weg gelaufen, Professor Dreher. Und der sagte, Herr Golzahani, was machen Sie denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, ich studiere jetzt Medizin. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, das wäre total gut, weil die Heilpädagogik hat sich damals aus der Medizin rausgelöst und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass das wieder vereint ist. Mhm. Und so ein bisschen würde ich das quasi aufgreifen und sagen, ja, als ich angefangen habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, habe ich das überhaupt nicht verstanden, dass die Klinik sich gegen die Jugendhilfe so abgegrenzt hat. Mhm. Und gesagt hat, ja, die wollen nicht das, was wir wollen und so. Und das habe ich irgendwie nie verstanden. Ich habe gedacht, in meiner Meinung nach schaffen wir das doch nur, Jugendliche gut zu begleiten, wenn wir zusammenarbeiten. Vor allen Dingen herausfordernde Jugendliche. Und dementsprechend habe ich versucht, die Jugendhilfe quasi wieder mehr ins Boot zu holen. Mhm. Und da habe ich verstanden, naja, wir müssen auch für uns klar haben, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Kinder- und Jugendpsychiatrie? Mhm. Was ist die Aufgabe der Jugendhilfe? Und nicht als Abgrenzung, sondern als, und da müssen wir quasi Hand in Hand gehen an der Stelle. Mhm. Und habe mich auf den Weg gemacht. Das fing an, zuerst Jugendämter zu überzeugen und auch immer wieder Jugendämtern zu erklären, zum Beispiel, wir werden durch Krankenkassen bezahlt. Also bei uns in der Klinik muss es eine Diagnose und eine psychiatrische Störung geben, die behandelt wird und nicht etwas Pädagogisches, weil das gehört nicht in eine Klinik. Und das hat lange gedauert, um das Jugendhilfe auch klar zu machen, sodass die sich nicht quasi abgewiesen fühlten, sondern verstanden haben, ach okay, das können die gar nicht. Weil
dürfen
das,
die auch gar nicht. Ne,
dürfen die gar nicht, weil das nicht in deren Bereich gehört.
Ja. Ich glaube, wir sind uns einig, und da braucht man auch gar nicht drüber diskutieren, das muss ich nicht irgendwie kompliziert herleiten, dass die Hilfelandschaft in Deutschland, und ich sage jetzt extra nicht die Jugendhilfelandschaft, weil die Hilfelandschaft ist sehr viel größer, da gehören Kliniken mit dazu, da gehören aber auch Schulen mit dazu, und dass die einfach insgesamt besser synchronisiert sein muss. Und jetzt, du hast so ein bisschen die Herleitung von deiner eigenen Karriere, wie hat die sich entwickelt, gemacht. Ich würde aber auch gerne nochmal auf einen größeren, also den Rahmen ein bisschen größer machen und drauf gucken, gibt es auch in der Entwicklung der Hilfslandschaft, vor allen Dingen der Jugendhilfe, aber das gibt es ja auch Schnittmengen, haben wir gemerkt, einen Bedarf, der sich verändert hat? Also man könnte ja jetzt sehr plakativ sagen, es gab eine Zeit, in der es besser funktioniert hat, dass die Psychiatrie ihr Süppchen gekocht hat und die Jugendhilfe ihr Süppchen. Und dann hat man sich halt die Bälle zugespielt, wenn man gemerkt hat, oh, im pädagogischen Rahmen kommen wir nicht klar, ist jetzt was Psychiatrisches. Und wenn dann da quasi der Bedarf gedeckt war, hat man den Ball wieder zurückgespielt. Ist es so, dass diese Bedarfe mittlerweile so sehr auch sich verändert haben, dass der Graubereich dazwischen immer größer geworden ist? Oder gucken wir einfach nur mehr hin und uns wird dieser Graubereich immer bewusster?
Bin ich mir gar nicht genau sicher, wie ich das beantworten soll. Ich glaube, dass der Graubereich größer geworden ist, weil wir es mehr verstanden haben, dass es einen Graubereich gibt. Also, dass es nicht eine Grenze zwischen Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es etwas gibt, was dazwischen ist. Ich bleibe wieder bei Heilpädagogik, ne? Hat sich rausgelöst und ist jetzt oder kommt hoffentlich wieder zurück und zeigt diesen Graubereich auch dann auf. Ich glaube, dass es aber, also, und das ist für die Jugendlichen, die wir begleiten, und ich spreche jetzt immer mehr von Jugendlichen als von Kindern, obwohl ich Kinder- und Jugendpsychiater bin, aber ich habe ja hauptsächlich mit Jugendlichen zu tun und ich glaube, ihr auch, ne?
Hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich.
Ja, ne? Also dann, ja, deswegen rede ich jetzt mehr von Jugendlichen als von Kindern. Ich glaube, dass die Jugendlichen sich ja mehr in diesem Graubereich auch bewegen, sodass sie beide Bereiche benötigen. Und da können wir nicht die knallharte Grenze ziehen.
Ja. Ja, unbedingt. Ich glaube, dass die Entwicklung, die wir jetzt gerade durchmachen in der Jugendhilfe, ich kann jetzt für die Jugendhilfe sprechen, weil aus dem System heraus agiere ich ja auch, dass die Jugendhilfe immer mehr versteht und immer mehr einzelne Akteure, aber auch Institutionen verstehen, wir können nicht mehr nur Scheuklappen zu und wir machen. Und die machen mal das, weil es ist viel zu einfach, die Systeme damit auch an die Grenzen zu bringen. Und wenn wir über Grenzen von Systemen sprechen, dann müssen wir diesen Elefanten im Raum ansprechen, diesen Begriff Systemsprenger, ja, also weil an diese Grenzen stoßen junge Menschen ja immer wieder. Und wir versuchen auch mit diesem Podcast einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir reflektieren, okay, Systemsprenger, der Begriff suggeriert oder könnte ja suggerieren, böse Kinder, die Systeme sprengen, weil die so was Fieses in sich tragen.
Sprengte Ketten.
So, genau, aber wir sagen, okay, warte mal, was sind das eigentlich für Systeme, die sich sprengen lassen von Kindern und Jugendlichen? Und sollten nicht eigentlich die Systeme anders sein? Und ist es nicht eigentlich Aufgabe der Systeme zu schauen, was brauchen denn eigentlich die Kids? Was ist denn eigentlich der Hilfebedarf, der da ist? Und verdammt nochmal, was machen wir eigentlich, wenn der weder schwarz noch weiß ist? Und da erlebe ich immer noch, obwohl es ein Bewusstsein dafür gibt, prinzipiell, noch nicht die notwendige Bereitschaft, aber auch zu schauen, okay, und an welcher Stelle wäre es jetzt mal für mein System, in dem ich agiere, auch zu gucken, okay, dann muss ich aber jetzt auch ein bisschen mehr leisten. Oder muss ich, bin ich länger zuständig, als mir das eigentlich vielleicht lieb ist, weil das ist ja anstrengend. Und da, glaube ich, müssen wir ganz, ganz viel Arbeit leisten, um immer wieder auch Grenzen in Köpfen zu verschieben. Aber, und da kommen wir wieder an einen spannenden Punkt, auch rechtliche Themen zu verschieben. Ja? Also wir kommen ja auch in unserer Kooperation, die sich immer rund um Fälle dreht, wo viele andere schon gesagt haben, okay, wir sind raus, wir können nicht, wir wollen nicht, die sind hier nicht tragbar, die passen nicht ins Konzept. Wo wir oft das Gefühl haben, okay, alle anderen fühlen sich nicht zuständig, also müssen wir es machen, aber eigentlich ist es vom System auch nicht so vorgesehen. Und da müssen wir Lösungen finden und das macht nicht immer Spaß, muss man ja ehrlich sagen. Und vor allen Dingen ist es so, dass manchmal man das Gefühl hat, ah, das System, aus dem ich gerade heraus agiere, will es auch eigentlich gar nicht richtig, weil die wollen es nicht bezahlen, die finden das irgendwie unbequem, man muss es irgendwie besonders viel dokumentieren, rechtfertigen und so weiter und so fort. Also ich kann es für, auf meiner Seite weiß ich's, auf deiner Seite habe ich es zumindest mal durch verschiedene Gespräche in Meetings und so mitbekommen. Wie können wir das auflösen? Also letzten Endes geht es ja um die Frage, dieser Drehtüreffekt, dieser Moment, in dem junge Menschen zum Spielball werden zwischen Psychiatrie und Jugendhilfe. Das ist der Klassiker. Der Klassiker ist, ein junger Mensch ist in einer Jugendhilfemaßnahme, da passiert irgendwas, irgendeine Form von Krise, am besten noch mit einer Übergriffigkeit, mit einer Fremdgefährdung. Dann kommt der junge Mensch raus, weil er in einer Krise ist, kommt zu euch in die Klinik. Es gibt einen akuten Bedarf, auch psychiatrisch, der ist aber irgendwann weg. Und dann sagt die Jugendhilfemaßnahme, ja, also so wie der sich hier verhalten hat, ist der hier nicht mehr tragbar, passt nicht ins Konzept, wir müssen vielleicht auch die anderen jungen Menschen schützen, was an vielen Stellen auch ein valides Argument ist, aber erstmal das Problem schafft, die psychiatrische Notwendigkeit, vor allem die akute Notwendigkeit ist ja nicht mehr da. Das heißt, ihr seid nicht mehr zuständig. Die Jugendhilfemaßnahme hat auch vielleicht valide und sinnvolle, nachvollziehbare Gründe zu sagen, okay, hier geht's nicht mehr. Aber das bedeutet einen Kontaktabbruch. Und das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal und sehr schnell meistens was Neues finden. Und wie das so ist mit schnellen Lösungen, die sind nicht immer die besten. Und dann ist man vielleicht wieder in einem System, das wieder nicht optimal ist. Und dann wird schon wieder der nächste Abbruch provoziert. Und so haben wir wie so eine Spirale, die sich immer weiter fortführt. Und in einem unserer ersten Aufeinandertreffen hast du mir sehr, sehr eindrücklich erklärt, warum genau das große Thema ist, warum genau diese Kontaktabbrüche eigentlich dazu führen, dass wir als System diese, ich nenne es jetzt mal Systemsprengerkarrieren, befördern. Ich fände es super, wenn du das hier nochmal reproduzierst, A, weil ich das gerne höre, aber B, weil ich glaube, dass auch viele Menschen da draußen, die uns zuschauen, das gerne nochmal so aus deinem Mund mit deiner Expertise hören würden.
Also du hast viele Sachen gesagt, ja, wo ich total gerne schon drauf geantwortet hätte.
Darfst du dich auch gerne unterbrechen.
Nein. aber eins würde ich gerne vorwegschicken. Wenn Jugendliche zu Systemsprengern werden, bedeutet das ja auch, dass sich Systeme sprengen lassen.
Ja.
Und wir versuchen durch die Zusammenarbeit, die wir haben, genau das zu verhindern, dass wir uns quasi von ihnen auseinanderbringen lassen und dass wir nur noch Reagierende in dem ganzen System werden, sondern wir versuchen quasi auf der Handlungsebene zu bleiben und den Jugendlichen weiterhin zumindest eine Begleitung zu ermöglichen. Ich sage jetzt gar nicht Richtung vorzugeben, weil das könnte man ja auch schwierig oder könnte man ja auch kritisch sehen, Richtung vorgeben. Aber eigentlich ist es ja, wir begleiten Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage. Also, ich erinnere mich nicht dran, dass ich dir das eindrücklich erklärt habe. Aber ich bin mir sicher, es geht in die Richtung, nämlich, dass die Jugendlichen, die wir begleiten, von den Diagnosen her meist hochtraumatisierte Menschen sind, mit frühen Traumatisierungen, also im frühen Kindesalter, schon durch zum Teil Vernachlässigung, emotionaler Misshandlung bis hin zu körperlichen und sexuellen Missbräuchen, die dann ab dem jugendlichen Alter aber in der emotionalen Verarbeitung reagieren wie das, was der Volksmund Borderline gestörte Menschen oder persönlichkeitsgestörte Menschen bezeichnet. Und diese Menschen haben alle im Kindesalter eine Form von Bindungsstörung. Und die erleben jetzt dann im jugendlichen Alter immer wieder erneute Bindungsabbrüche und damit Retraumatisierungen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir das verhindern oder vermeiden. Verhindern können wir es nicht immer, weil sie das so unterbewusst so oft herstellen, dass es trotzdem trotz unserer intensiven Begleitung auch immer wieder passiert. Aber wir versuchen es zu vermeiden und vor allen Dingen nicht an der Grenze Jugendhilfe, Psychiatrie, die Bindung zu beenden.
Ja. So eine ambivalente Aufgabe eigentlich, weil du hast das eben schon klar gesagt, wir versuchen es zu verhindern, ultimativ verhindern können wir es nicht. Spätestens an dem Punkt, wenn man sich anguckt, Psychiatrie, und ich glaube, da nimmt sich Psychiatrie und Intensivpädagogik nicht viel, ist immer auch einer gewissen Fluktuation unterworfen, was das Personal angeht. Also viele Menschen, die sagen, ja, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte genau diesen Menschen helfen, die eben in so einer schwierigen Lebenssituation sind, und gehen dann da rein und merken irgendwann, boah, das ist doch so anstrengend. Ich kann das jetzt gerade zumindest für den Moment nicht, oder ich kann das vielleicht hier nicht mehr oder mit dem Menschen nicht mehr. Das heißt, Abbrüche sind im Prinzip durch diese Gegebenheiten vorprogrammiert.
Ja, da gibt es ja auch noch ganz andere Gründe. Es gibt viele Menschen, die sich in irgendeiner Form von Ausbildung befinden und dann an den Punkt kommen, dass sie die Ausbildung abgeschlossen haben und allein, also weil es eine natürliche Weiterentwicklung ist, da aus dem Grund gehen. Als ich damals die erwachsenen Menschen betreut habe, habe ich auch irgendwann das beenden müssen. Aber ich habe sie über 15 Jahre betreut. Und das hatten sie, glaube ich, vorher noch nicht erlebt, dass jemand so lange bei ihnen bleibt und in Betreuung bleibt. Und es gab sehr große Entwicklungen, obwohl sie kognitiv beeinträchtigt waren, allein nur dadurch, dass wir uns so lange kannten.
Und ich glaube, das muss unser Ziel sein. Unser Ziel muss sein, so lange wie möglich da zu bleiben, auch wenn viele Dinge dagegen sprechen, wie eine eigene biografische Entwicklung. Du hast das eben angesprochen mit, ne? Menschen entwickeln sich weiter. Das haben wir ja auch, dass Leute mit uns zusammenarbeiten, die sagen, hey, ich habe meinen Bachelor gemacht in der sozialen Arbeit. Ich bin jetzt gerade noch irgendwie berufsbegleitend im Master, und dann gucken wir mal weiter. Oder auch PsychologInnen, die bei uns sind, die dann eigentlich hinten raus TherapeutInnen werden wollen, die wir dringend brauchen. Und was total viel Sinn macht, dass die so eng mit Menschen zusammenarbeiten, die so stark traumatisiert sind, um auch in der Erfahrung zu sein und auch über das Erfahrungslernen nachher bessere TherapeutInnen zu sein. Und trotzdem ist es eine Ambivalenz, weil wir wollen ja eigentlich langfristige Bindungsangebote machen. Und ein weiterer Aspekt dessen, eine weitere Ebene dessen ist ja, dass die Personen, denen wir versuchen, das zu ermöglichen, alles daran setzen, um sich selbst zu beweisen, ich bin es eigentlich gar nicht wert, um mit mir die Beziehung aufrechtzuerhalten, und alles daran setzen, dass mein Gegenüber, dass ihr Gegenüber, also die BetreuerInnen, genau in diesen Abbruch gehen.
Ja.
Und das ist natürlich ein Agierfeld, das erstmal ein sehr großes Level an Reflektiertheit voraussetzt und Fachlichkeit, wo man aber auch einfach das persönliche Rüstzeug mitbringen muss.
Unbedingt. Also das ist extrem schwierig und extrem schwierig auszuhalten. Und wir beide wissen ja, was die alles tun, um Beziehungen auch an das Ende oder an einen Abgrund zu bekommen. Also da haben sie Möglichkeiten, ich sag so ein bisschen salopp gerne, da ist meine Fantasie zu klein. Das wüsste ich gar nicht, was ich machen müsste, um das hinzukriegen, aber das wissen sie. Und wie du es gerade gesagt hast, am Ende steht, die haben mich nicht ausgehalten. Die haben das nicht geschafft. Und das machen die unterbewusst natürlich, aber in dem Moment, wo sie es machen, ist es sehr aktiv.
Ja.
Also das darf man auch nicht vergessen, weil das manchmal so ein bisschen in Schwierigkeiten einbringt und sagt, das macht der doch oder die doch total bewusst. Nee, das Beziehungsabbrechen läuft unterbewusst, aber die Fiesheit, ja. Die ist aktiv.
Also die Handlung an sich ist bewusst, ja, vielleicht, ja. aber das Motiv dafür ist, ja, nicht immer im, ja, Bewusstsein.
In ruhigen Momenten, mhm, können sie es manchmal reflektieren. Mhm. Also wir haben beide, kennen wir welche, mit denen wir dann in ruhigen Momenten sprechen können und dann sagen die, ja, also die haben immer gesagt, sie bleiben bei mir und jetzt kommen sie doch an ihre Grenze.
Mhm. Ja. Und dann ist das auch so ein bisschen eine Bestätigung dafür, ah, das, was ich kenne, nämlich Beziehungsabbrüche, ja, das ist auch die Realität, ja, in der ich lebe. Und dann ist das auch wieder eine Ambivalenz von auf der einen Seite, huh, die Welt, die ich kenne, die ist wirklich so, wie ich es mir vorstelle. Und auf der anderen Seite, oh nee, ich wünschte aber trotzdem, sie wäre anders. Also im Prinzip ist Ambivalenz ständig um uns herum in dem
ständig.
Moment.
Ständig. Aber du hast es eigentlich ganz schön gesagt, das ist die Wertlosigkeit, ne? Mhm. Dass sie sich so wertlos fühlen, dass man nicht bei ihnen bleiben, mhm, will. So, und sie, die mit dieser Grundannahme gehen sie in Beziehung und fragen sich innerlich ein bisschen gemein, wie lange dauert das, bis das rauskommt.
Und das führt uns zu unserer nächsten oder zu unserem nächsten Agierfeld, das eine gewisse Ambivalenz mit sich bringt, weil wir haben jetzt es geschafft, Menschen zu gewinnen für unsere Teams, also egal ob jetzt im klinischen, psychiatrischen Kontext oder im intensivpädagogischen Kontext. Diese Menschen verstehen, hey, da sind junge Menschen, die brauchen unsere Hilfe, die haben eine Biografie, die auch gut erklärt, woher diese Verhaltensweisen kommen. Und ich möchte diesen Menschen helfen und ich möchte denen auch mit der notwendigen Offenheit und Zugewandtheit begegnen, selbst wenn die mich herausfordern. Und das ist ja im Prinzip einer der Hürden, die man gedanklich nehmen muss, oder Frau, bevor es in, oder alles dazwischen und außerhalb, bevor es in diesen Berufszweig geht, zu sagen, ich bin bereit, mit Menschen in den Kontakt zu gehen und mich um die zu kümmern, die zu umsorgen und versorgen, obwohl die zwischendurch auch mal sagen, nee, ich will das nicht, oder mir vielleicht auch gegen das Schienbein treten oder was auch immer, die sich so einfallen, mhm, lassen, intrigieren, was auch immer. Und dann aber in den nächsten Dienst wiederzugehen, wieder offenherzig zu sein, mit dieser Idee und mit dieser Haltung. Auf der einen Seite, und jetzt kommt das Ambivalente, auf der anderen Seite aber auch, und das hast du eben gesagt, begleitet ist das eigentlich fast immer von etwas, das man so Borderline, mhm, mit Borderline umschreibt. Ja? Und die brauchen auf der anderen Seite große Klarheit. Das heißt, ich, mhm, brauche auf der einen Seite das Bewusstsein dafür, die jungen Menschen, die ich hier gerade betreue, die sind nicht schuld, weil es ist gut erklärbar, sowohl fachlich, aber auch als Mensch kann ich das gut erklären und ich habe Empathie und kann mich da reinversetzen. Und auf der anderen Seite brauche ich aber auch den Punkt, in dem ich das Verhalten nicht entschuldige und sage, ich arbeite jetzt, ich verstehe dich als Person, aber ich arbeite jetzt mit deinem Verhalten und dein Verhalten verstehe ich, aber ich bin nicht damit einverstanden. Diese Klarheit ist notwendig, mhm. Und wenn wir darüber jetzt so rein theoretisch sprechen, auch dann bekommen wir wahrscheinlich auch bei den Zuschauern da eifriges Nicken. Das zu leben, habe ich für mich festgestellt, ist aber wirklich eine hohe Kunst.
Ja.
Würdest du das unterschreiben?
Unbedingt. Also, und in unseren verschiedenen Bereichen sozusagen ist es auch nochmal anders schwierig, mhm, das zu leben. Aber das bedeutet, das verlangt von uns extrem viel Aufmerksamkeit. Mhm. Zu gucken, dass wir nicht in das Agierfeld quasi reingeraten und uns selber in was Agierendes quasi bewegen, sondern dass wir klar bleiben und dass wir weiterhin emotional auch verfügbar bleiben. Und emotional verfügbar heißt aber auch eine ehrliche Rückantwort geben. Mhm. Also auch sagen, das macht mich, dein Verhalten macht mich jetzt auch mal sauer, ne? Und wenn du so mit mir umgehst, dann ist ja aber auch an der Stelle für heute oder im Moment Schluss, mhm, so, ne? Aber das heißt ja nicht, die Beziehung oder die Bindung ist beendet, sondern nur in diesem Moment für das Thema oder wie auch immer. Das ist nicht leicht zu leben.
Ja, und auch zu kommunizieren.
Ja,
also zu sagen, ich setze jetzt hier eine Grenze, aber die Grenze bedeutet keinen Abbruch der, ja, Beziehung, sondern es, ja, bedeutet einen momentanen Abbruch meiner Kooperationsbereitschaft, ja, mit dir. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es fällt mir immer leicht und ich bin ja nicht so nah dran an den jungen Menschen wie die Personen, die bei uns im operativen Bereich auch im Gruppendienst sind. Das ist eine Herausforderung, mhm, und das ist eine Herausforderung, die wir sehr real sehen und wo wir auch versuchen, die Menschen gut zu unterstützen. Und gleichzeitig wird das auch immer wieder garniert und spannend gemacht durch die kreativen Verhaltensweisen, die unsere jungen Menschen ja so an den Tag legen. Es, mhm, ist ja so, dass wir gar nicht sagen können, wir können uns darauf einstellen, was passiert als nächstes. Und das wäre aber das nächste Thema, das ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Für mich ist es extrem wichtig, immer wieder drauf zu schauen, haben alle Menschen, die am Helfersystem beteiligt sind, alle Informationen. Mhm. Und haben die auch alle dieselbe fachliche Einschätzung zu dem Thema? Oder ich hole mir auch nochmal neue Perspektiven ein. Und das ist unfassbar anstrengend. Also ich glaube, ich habe hier und da schon von überall, und sei es jetzt Landesjugendamt oder Jugendämter, und ich glaube auch schon mal von Klinikseite gehört, oh, Herr Kranitak, ist Sie mit Ihren langen Mails. Und es ist nicht so, als hätte ich irgendwie zu viel Langeweile und würde gerne auf der Tastatur rumklimpern, sondern ich glaube einfach, dass es wichtig ist, Informationen gebündelt an das System zu geben, damit alle Leute was verstehen. Und in komplexen Fällen sind die Informationen dann manchmal auch komplex, die man vermitteln muss. Und ja, vielleicht könnte ich hier und da nochmal Sätze zusammenstreichen, aber insgesamt braucht es, glaube ich, diese Informationen auch. Ich erlebe, dass nicht viele Leute sich diese Arbeit machen, und ich erlebe aber auch, dass das essentiell ist. Also vor allen Dingen, wenn die Fälle komplex werden, kenne ich gar keinen anderen Weg. Müssen wir uns noch besser absprechen zwischen den einzelnen Institutionen, zwischen den einzelnen an der Hilfe beteiligten Positionen, und wenn ja, wie könnte sowas aussehen?
Also erstmal möchte ich dir völlig recht geben und sagen, ja, sehr oft liegt es an mangelnder Information und damit auch fehlendem Verständnis füreinander, also der verschiedensten Institutionen oder Systeme oder wie auch immer, wie sie zusammenarbeiten. Insofern glaube ich, dass deine Mails, die wirklich sehr gut widerspiegeln, was die Informationen sind oder Informationen wiedergeben. Und du weißt, meine Mails sind oft etwas kürzer, weil ich da drunter schreiben muss, ich habe nicht so viel Zeit, das jetzt so ausführlich zu sagen. Aber wir haben das beide mit unseren MitarbeiterInnen festgestellt, dass wenn wir besser im Austausch sind, mehr Verständnis füreinander, für die andere Seite und damit auch ein besseres Outcome für, wir sagen immer Patientinnen und Patienten, ihr sagt wahrscheinlich Klientinnen oder Betreuende oder wie auch immer, ne? Also auch ein besseres Outcome für die Personen da ist. Wenn es passiert, dass wir nicht gut im Kontakt sind, weil wir viele andere Dinge haben, um die wir uns gerade kümmern müssen, die uns ablenken oder so, dann entstehen Lücken, Informationslücken, und dann entsteht auch schnell, dass die Systeme nicht mehr gut ineinander greifen. Und jetzt möchte ich das Bild verwenden, aber es ist einfach auch so eindrücklich und plakativ. Es sind wie Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Und die müssen geölt sein, und das mit der Information ist so ein bisschen das Öl dazwischen, damit die auch gut ineinander greifen und nicht quietschen, weil sonst quietschen die sofort.
Und ich benutze mal diese Metapher. Und dann haben wir Leute, die da noch bewusst die ganze Zeit Sand reinkippen in dieses Getriebe.
Oh, sehr schön.
Und das sind nämlich die jungen Menschen. Und auch das ist Teil, gut erklärbar, Teil der Störungsbilder, die so mit sich bringen, die ja auch nachvollziehbar sind, dass es die gibt. Aber die überprüfen das System darauf, wissen die alle Bescheid, reden die miteinander, kann ich dem einen was erzählen, damit er den anderen vielleicht in einem anderen Licht sieht, und setzen gezielt und sehr geschickt, also wirklich unfassbar geschickt, Reize, die selbst die fachlichsten Personen zweifeln lassen, okay, weiß mein Gegenüber jetzt eigentlich, was er da macht oder sie? Weiß die Institution überhaupt, was sie macht? Und es ist zu leicht, da reinzugeraten in diesen Strudel.
Ja.
Das ist so, es kommt mir manchmal vor, so ein bisschen wie dieser Wettlauf Hacker gegen Antivirus-Programmierer, dass man immer wieder guckt, okay, an welcher Stelle könnte das System noch torpediert werden, manipuliert werden, und wie schaffen wir es, das irgendwie zu verhindern?
Also, wenn ich dich da unterbrechen darf, ich finde das ganz wichtig, dass wir das nicht als ein aktives ich will die an ihre Grenze bringen ist. Ja, ne? Das haben wir an der Beziehung, ja, ne? Wobei ja auch unterbewusst. Ne? Oder ich will das System jetzt unbedingt überprüfen und ich will denen was anderes erzählen als denen oder so. Das hat schon auch was mit Wahrnehmung zu tun. Und wenn wir es jetzt wieder, ich habe eben mal gesagt, es hat was mit früher Traumatisierung zu tun, das ist wahrscheinlich als eine Art Überlebensstrategie zu erkennen. Also es war wichtig, früher bei Mutter und Vater so sich zu positionieren oder Pflegebereichen oder dann vielleicht früh in Jugendhilfe oder so, so zu positionieren, weil dann es für die Betroffenen eine Weiterentwicklung oder naja, auf Entwicklung haben die ja nicht geachtet, aber eine Chance gab. So. Und das hat sich so verfestigt über die über die Entwicklung, über die Jahre, dass sie das jetzt weiterhin einsetzen, ohne zu verstehen, dass die Systeme das aber merken. Oder wenn wir gut
ganz
im
Austausch sind. Ja, auch nicht.
Ja, genau. Wenn wir gut im Austausch sind, merken die Systeme das. Mhm. Wenn wir wieder Öl reinkippen und den Sand rausfegen, so, dann merken die Systeme das. Und dann können wir das auch ihnen widerspiegeln und können das quasi auch nutzen, um zu sagen, guck mal, wir merken das, wir kriegen das mit, was hier gerade passiert.
Mhm. Aber das ist was, was nicht nebenbei geht und was, wofür man sich Zeit nehmen muss, durchatmen, auf die Dinge gucken, Perspektivwechsel einnehmen und dann sieht, ah, okay, hier passiert was.
Und das, ja, also da würde ich dich nochmal unterbrechen, bitte, weil du hast ja eben oder eingangs sehr wohlwollend über unsere Zusammenarbeit gesprochen. Mhm. Und das kann ich an der Stelle ja nur zurückgeben. Das ist eine Zeit, die wir uns beide nehmen. Und die wir aber vielleicht, bei dir weiß ich es nicht genau, bei mir weiß ich es, gar nicht unbedingt im Alltag haben. Mhm. Aber ich weiß, dass sich das im Endeffekt auszahlt. Ja. Also wenn ich tagsüber eine Stunde mit dir geredet habe, ist es abends für mich besser, weil ich dann quasi entweder beruhigter nach Hause gehen kann oder weiß, morgen funktioniert etwas, was wir besprochen haben.
Ja, ja, also ich kann das zurückgeben. Ich merke, dass auch du dir quasi diese Zeit irgendwie aus deinem Alltag rausschneidest, irgendwie versuchst dazwischen zu quetschen. Und auch du hast mich schon erschrocken, hast eine Rückfrage gestellt, warum antwortest du mir um 5 Uhr morgens?
Ja.
Das kann nicht gesund sein. Also auch ich mache diese Austausche möglich, weil ich glaube, dass das der Weg ist, auch wenn es gerade unbequem ist und irgendwie eine extra Meile erfordert von meiner Seite. Ich glaube, dass es sinnvoll ist und dass der einzige Weg ist, wie wir dieses System gut fahren können. Ich glaube, auch wir können immer wieder gucken, was können wir noch besser machen. Auch wir lernen immer mehr, einander zu verstehen und auch die uns umgebenden Systeme. Und ich will auch nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, wo du mich vollkommen zu Recht unterbrochen hast. Übrigens, mach das gerne. Du darfst. Wenn wir sagen oder wenn ich sage, junge Menschen machen das und machen das bewusst, dann meine ich, selbst der bewusste Anteil, das ist nicht immer alles bewusst, aber selbst der bewusste Anteil der Handlungen ist in meiner Haltung einer, wo keine Schuld dabei ist. Mhm. Also, und ich glaube, das ist ein großes Thema, auch wenn man mit Menschen spricht, die außerhalb der, ich sag mal, Bubble sind, die weder im psychiatrischen Kontext sind, noch im pädagogischen Kontext unterwegs, da kommt ganz oft dieser Schuldhammer. Also ne, man erzählt so, was passiert, welche Verhaltensweisen, mit denen ist man konfrontiert auf der Arbeit. Und dann kommt sehr schnell, ja, aber wenn die so sind, dann. Und dann kommt, kann man einsetzen, was man möchte danach. Ja. Und natürlich könnte man sich so leicht machen. Und dann hätte man auch sehr schnell sehr einfache Lösungen für sehr komplexe Probleme. Letzten Endes würde das aber erstmal unserer professionellen Haltung nicht gerecht und vor allen Dingen aber auch nicht den Bedarfen, die jungen Menschen haben. Und das ist ja unser Auftrag. Mhm. Unser Auftrag ist ja zu gucken, was brauchen die jungen Menschen? Und die brauchen eben nicht, und das ist der erste Impuls, den die alle haben, ja, die brauchen doch nur mal einen, der ordentlich auf den Tisch haut. Oder die brauchen doch nur mal irgendwie Klarheit und klare Regeln. Ja, aber da sind ja auch andere Leute schon drauf gekommen. Also wenn das so einfach wäre, dann wären da schon andere Leute drauf gekommen. Was ich sagen möchte ist, wenn wir sagen, wenn wir über bewusste Anteile sprechen, dann sprechen wir nie über Schuld in dem Kontext. Mhm. Natürlich Schuld im Sinne von, du bist verantwortlich für deine Handlung. Mhm. Ja. Und auch im juristischen Sinne ist da eine Schuld mit verknüpft. Aber wir können die Handlung einordnen in deine Biografie, dein Störungsbild und so weiter und so fort. Und deswegen ist da immer eine Haltung in mir, die dich als Mensch so annimmt, auch wenn wir die Handlungen doof finden. Also vielleicht hilft das Ganze ein bisschen einzuordnen. Würdest du das so unterschreiben?
Darf ich dich unterbrechen?
Ja, natürlich. Ich habe dir doch schon das Wort versucht zu geben. Muss mich gar nicht unterbrechen.
Also ich würde dem so vollkommen zustimmen. Mhm. Ich finde, mehrere Sachen würde ich gerne antworten. Das eine ist, wenn wir uns Bewusstsein und Unterbewusstsein, wie es manchmal so schön dargestellt wird, als Eisberg vorstellen und die Spitze ist das Bewusstsein und das große Unterbewusstsein ist unter der Wasseroberfläche, dann sehen wir natürlich jemanden, der ganz klare Handlungen vollzieht, an denen er auch Verantwortung hat oder juristisch auch Verantwortung hat und wo wir auch sagen müssen, das Verhalten ist nichts, was wir dulden. So. Das wäre dann die Spitze des Eisbergs. Aber warum Menschen irgendwie handeln, hat was mit Unterbewusstsein, Motivation und so weiter zu tun, psychischer Motivation, also jetzt nicht was zu lernen oder so. Und das hat was mit meiner Entwicklung zu tun. Und es wäre zu einfach, da dann zu sagen, daran bist du schuld, weil das ist, sind ganz viele Momente, die einen Anteil daran haben. Also es hat immer einen interaktiven Charakter und an dem haben wir auch Anteil. Wir, also sowohl wir als Personen als auch unsere Teams, die mit den Klientinnen, Patientinnen arbeiten. Und auch irgendwie Eltern, aber ich will auch Eltern nicht die Schuld geben, weil Eltern meistens so handeln, wie sie gerade gut können, also auch selber vielleicht an anderen Stellen nicht oder an den Stellen nicht gut anders konnten. Hm. So. Die Patientinnen und Patienten erleben sich aber immer als Schuldige.
Ja.
Also, ne, die, das ist, die, sie sagen immer, ich bin schuld, ich mache alles kaputt, ich mache alles schlecht, ich, ne, und das ist sehr schambehaftet auch. Und das müssen wir natürlich, also das ist auch wieder der schmale Grat zwischen, das Verhalten dulden wir nicht, da müssen wir sehr klar sein. Und auf der anderen Seite müssen wir ihnen aber versuchen, nicht die Schuld zu geben. Und jetzt gibt es noch etwas, was ich gerne sagen würde, bevor du wieder darfst.
Ja, bitte.
Und du hast eben gesagt, na ja, da gibt es immer Leute, die sagen, die müssten doch nur einmal so und so. Mhm. Und das die würde ich sowieso ausklammern, weil die, also die alle individuell reagieren, individuell ticken, individuelle Geschichten haben, individuelle Verhaltensweisen haben und so weiter. Sodass wir auch da immer wieder individuell handeln müssen. Und das macht unseren Austausch noch mal wichtiger, weil wir nämlich nicht einen Leitfaden erstellen können, in dem steht, wenn das gemacht wurde, machen wir das. Mhm. Sondern wir müssen immer wieder gucken, warum hat die Person jetzt in der Situation so gehandelt und wie müssen wir als Systeme, Institutionen damit umgehen, darauf reagieren.
Also kennst du einen Systemsprenger, kennst du einen Systemsprenger.
Ja, so kann man es sagen, ja.
Verstehe ich. Und wo wir gerade von den Menschen sprechen, die nach einfachen Lösungen fragen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich versuche, diesen Menschen zu erklären, diese Perspektiven zu erklären und vor allen Dingen meine Idee zu erklären, dass Schuld uns nicht weiterhilft, also das Konzept von Schuld uns nicht weiterhilft. Wie gesagt, in der Juristerei ist das notwendig. Wir brauchen irgendwie eine Idee davon, was ist richtig, was ist falsch und ab wann hat man Schuld, und ab wann kann man für was bestraft werden. Aber für uns als Menschen, die mit Menschen agieren und vor allen Dingen versuchen, deren Verhalten positiv zu beeinflussen oder zumindest mal die Voraussetzungen zu schaffen, als Pädagogen und als Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, hilft Schuld nicht. Und das ist was, glaube ich, viele Leute nicht verstehen. Schuld, so sehr ich nachvollziehen kann, dass diese Kategorie wir sowieso quasi mit der Muttermilch aufgesaugt haben meistens und wir sie auch an vielen Stellen in der Gesellschaft brauchen oder zumindest an einigen. Ich erlebe es überhaupt nicht als zielführend, darüber nachzudenken überhaupt, weil ob die Kinder Schuld haben oder ob die Eltern Schuld haben, wie ich darüber jetzt urteilen möchte oder wer auch immer, das hilft mir nicht in der Arbeit mit diesen jungen Menschen. Würdest du das auch unterschreiben?
Unbedingt. Ja. Also, oder ich würde es vielleicht nochmal auf eine andere Ebene bringen. Also, ich habe eben schon gesagt, das sind alles Menschen, die eine frühe Traumatisierung erlebt haben, die früh in ihrem Leben eine Situation erlebt haben, die sie überfordert haben und vielleicht sogar missbräuchlich war. Emotional missbräuchlich, körperlich missbräuchlich, sexuell missbräuchlich. Und weil das aber wieder der Natur ist, weil eigentlich sollten ja im frühen Lebensbeginn Eltern und Verwandte und so weiter auf junge Menschen, kleine Menschen aufpassen, weil sie so schutzbedürftig sind, erleben sie sich als falsch und sich als schuldig. Und wenn wir jetzt später wieder mit dieser Schuldnummer ankommen und die bedienen, dann ist es auch wie eine Retraumatisierung. Also da müssen wir aufpassen, weil sie erleben sich selber schon immer als schuldig und glauben, ich habe wieder was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht, dass der mich vergewaltigt hat. Also ich mach's mal ganz klar. Das ist total krass. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und wenn wir später dann in diese Schuld, in diesen Schuldknopf wieder drücken, werden wir in der Entwicklung um Jahre zurück, also polemisch um Jahre zurück gebracht oder verhindern vielleicht die weitere Entwicklung.
Und da kommen wir wieder an diesen Punkt, der so unfassbar komplex ist, denn gleichzeitig haben wir Menschen, bei denen Schuldzuweisungen dazu führen, dass sie diesen Entwicklungsstopp oder vielleicht sogar einen Entwicklungsrückschritt haben. Wir haben aber auch Menschen, bei denen die Klarheit notwendig ist, du hast jetzt gerade ein Verhalten gezeigt, das geht so nicht und das finden wir auch so nicht in Ordnung. Mhm. Du bist in Ordnung, dein Verhalten nicht. Das muss ja die Haltung sein. Aber in der Art und Weise, wie ich sowas höre, kann ich natürlich, vor allen Dingen, wenn ich da eine Prädisposition habe, sehr schnell raushören, oh, jetzt bin ich schon wieder schuld.
Ja, das hören die ständig raus. Also das läuft unterschwellig die ganze Zeit mit. Mhm. Nicht nur raushören, sondern die hören das.
Ja.
Und das ist das, was man auch sagt, dass bei Persönlichkeitsstörungen die Wahrnehmung verändert ist. Mhm. Weil wir haben das vielleicht gar nicht gesagt, aber sie haben es gehört. Ja. Oder sie haben es gespürt. Oder wir haben auch gar nicht so geguckt, als wenn du schuldig wärst, aber sie haben sich so gefühlt.
Und das ist deren Realität.
Ja.
Das muss man ja auch, also das kann man, denen ist nicht bewusst, dass die sich das quasi gerade nur einreden, sondern es ist deren Realität. Der hat das gesagt.
Ja.
Der hat das so gemeint.
Ja.
Du hast wirklich so geguckt.
Ja. Genau. Und wir waren ja eben bei, wir müssen gut miteinander kommunizieren. Dann wird uns gesagt, in der Wohneinheit ist das und das passiert. Und dann hat der so und so gemacht und das reagiert. Und dann denken wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Mhm. Und müssen irgendwie noch an eine Gefährdung vielleicht sogar denken. Und wenn wir dann aber gut miteinander gesprochen haben, erfahren wir, nein, nein, es war natürlich anders. Es gab eine andere Vorgeschichte. Es ist ein bisschen anders gewesen tatsächlich oder vielleicht dann auch der Mittelweg daraus oder so. Aber die Wahrnehmung ist tatsächlich so, dass sie die Schuldproblematik und ich bin schuld, ich bin schlecht, das ist ja direkt mit ich bin schuld und ich bin schlecht, das ist ja direkt verknüpft.
Ja.
Das ist das, was sie wahrnehmen und wie sie sich fühlen.
Und da streifst du ein unwahrscheinlich wichtiges Thema. Also einzelpädagogische Maßnahmen, so wie wir sie leben an den meisten Stellen, nämlich eine Betreuungskraft aus dem pädagogischen Team, eine Betreuung aus dem Deeskalationsteam, also zwei Erwachsene und ein junger Mensch. Einzelpädagogische Maßnahmen haben immer auch einen Sonderstatus und müssen aus meiner Sicht auch immer ein besonderes Schutzkonzept haben, weil so viele Dinge passieren können, das ist das, was du eben gesagt hast, können so viele Dinge passieren, weil auch wir können Menschen nur bis vor den Kopf gucken und Menschen machen Fehler, manche bewusst, manche unbewusst. Da sind wir wieder bei dem Thema Schuld, aber es gibt ja sehr, sehr klare Grenzen auch spätestens an dem Punkt Kindeswohlgefährdung, wo wir sagen müssen, es gibt Dinge, die dürfen nicht bei uns passieren. Und wir haben den Anspruch zu sagen, deswegen gilt bei uns das Vier-Augen-Prinzip. Vor allen Dingen dann, wenn irgendwelche Themen aufkommen oder irgendwelche Situationen aufkommen, in denen jemand sagen kann, ah, hier ist aber was passiert. Also spätestens, wenn es um Themen geht wie körperliche Begrenzungen oder sowas oder Krisen, haben wir den Grundsatz, dass immer zwei Menschen da sein müssen. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass wir mit zwei Menschen aus unterschiedlichen Systemen, von unterschiedlichen Arbeitgebern, einmal Deeskalationsteam, einmal der Gleisner Dreiviertel-Jugendhilfe zusammenarbeiten, haben wir aber auch nochmal quasi einen doppelten Boden und ein Netz darunter, zu schauen, okay, hat die Person jetzt wirklich so agiert? Und egal auf welcher Seite, in Anführungsstrichen, sie steht, kann die andere Person aus ihrer Profession heraus, mit ihrem Berufsethos, mit dem, was auch der Arbeitgeber vorgibt, dahinter stehen und sagen, ja, nee, das war aber auch gerade notwendig. Ja, wir reden über das mildeste geeignete Mittel, um eine Situation zu deeskalieren und so weiter und so fort. Wir reden über, gab es vielleicht eine Form von Übergriffigkeit? Weil auch das ist ja eine Realität in der Jugendhilfe. Es passieren Übergriffe von Menschen, die eigentlich helfen sollen, an jungen Menschen, die eigentlich beschützt werden sollen. Und ich finde es total wichtig, dass auch, wenn das dann mal irgendwo zur Sprache kommt, andere Systeme hellhörig werden und sagen, da müssen wir mal genau hingucken.
Definitiv, ja.
Und unsere Aufgabe als Träger, und dann gebe ich gerne einmal wieder ab, unsere Aufgabe als Träger muss es sein, wenn so eine Anfrage kommt, nicht zu sagen, Mensch, wie könnt ihr uns das unterstellen? Wir sind doch, keine Ahnung, wie toll und ihr wisst doch, dass wir sowas nicht machen, sondern das ernst zu nehmen und genau nachzugucken und die Dokumentation anzugucken und nachher nochmal nachzufragen, hey, wie war das denn wirklich? Mhm. Kann das sein, was da erzählt wurde? Und das ordentlich aufzuarbeiten.
Ja, vielen Dank. Genau, ich wollte die ganze Zeit schon so ein bisschen eingreifen, weil das ist ja nicht nur eure Aufgabe, sondern unsere enge Zusammenarbeit begründet sich ja darauf, dass wir das Vertrauen ineinander haben und nicht nur das Vertrauen, sondern auch schwarz auf weiß eure Schutzkonzepte gesehen haben. Und umso mehr wir miteinander zu tun bekommen haben, und damit meine ich ganz am Anfang, also bevor jemand, der bei uns entlassen wurde, in eine eurer Maßnahmen gekommen ist, haben wir diese Systeme quasi oder diese Grundlagen der Arbeit ausgetauscht. Und das hat unsere gemeinsame Arbeit überhaupt erst möglich gemacht. Also sonst könnten wir so eng gar nicht miteinander arbeiten, wenn wir nicht wüssten, dass ihr dieses Vier-Augen-Prinzip habt, dass ihr alles dokumentiert, dass ihr über alles sehr transparent quasi seid, über alle Krisen auch transparent seid, sodass auch deutlich wird, warum jemand in so eine Krise geraten ist und wie darauf reagiert wurde.
Ich glaube, dass es nicht anders möglich ist, professionell zu agieren.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass es sich manchmal doof anfühlt. Also weil manchmal passieren natürlich auch bei uns Dinge, Menschen haben eine andere Einschätzung oder machen auch mal einen Fehler oder es gibt auch mal den einen darunter, der einfach falsch ist an der Stelle und wir merken es zu spät.
Ja.
Und da dann rauszugehen und zu sagen so, hey, liebes Landesjugendamt, hey, liebe Psychiatrie, hey, liebes Jugendamt, hier ist was passiert, das fühlt sich nicht gut an. Und die ersten Male habe ich auch gedacht, boah, ich habe mir das hier so hart aufgebaut und wir alle haben so hart dafür gearbeitet. Hoffentlich kommt nicht jetzt irgendjemand und schwingt den großen Hammer und sagt, okay, damit seid ihr hier verbrannt. Ich war überrascht, ob der eigentlich positiven Resonanz zu sagen, okay, ja, gut, dass ihr das erkannt habt, dass da was passiert ist, was auf keinen Fall hätte passieren sollen. Aber so wie ihr damit umgegangen seid, ist im Nachhinein eigentlich unser Vertrauen in euch noch mehr gewachsen. Das hätte ich als Träger, und da habe ich auch einfach keine Erfahrungswerte gehabt, nicht erwartet, dass alle beteiligten Instanzen sagen, okay, wir atmen mal kurz durch, doof, dass das dem jungen Menschen passiert ist, aber so wie ihr damit umgegangen seid, mit der Transparenz, mit der Klarheit, auch mit dem Gesuch um, hey, sagt uns bitte, wie können wir damit am besten umgehen, das ist das, was wir von euch erwarten. Und das ist auch ein Best Practice, den wir uns von anderen wünschen würden und der nicht immer so stattfindet. Weil es ist einfach, auch das ist ein Teil der Wahrheit, es wäre einfach her als Träger in einer einzelpädagogischen Maßnahme, weil es so wenige Menschen gibt, die es eventuell mitbekommen haben, solche Dinge auch einfach zu verschweigen. Oder vielleicht auf eine Art und Weise darzustellen, die uns nicht in so einem Licht dastehen lässt, wie oh Gott, was ist denn da passiert? Und ich glaube, diese, ich nenne das Scary Honesty, ist in dem Moment schwierig, aber hilft nachhaltig irgendwie Vertrauen zu schaffen.
Ja, also es glaube ich, ist unumgänglich. Mhm. Ich habe so gelachen müssen, als du das gesagt hast, es ist einfacher, das zu verschweigen. Ich glaube nicht, dass es einfacher ist, weil dann kommt es irgendwie an anderer Stelle raus.
Genau. Für den Moment.
Ja, aber das ist ja so ein, das haben wir ja alle gelernt hoffentlich.
Ja.
Dass es besser ist, dann ehrlich zu sein, damit nicht hintenrum irgendwie was viel Größeres rauskommt und, und einem auf die Füße fällt. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar für, dass diese Sachen so öffentlich quasi besprochen werden können. Und bei uns passieren auch Dinge, die nicht immer gut sind, wo wir auch manchmal sagen, oh, wie konnte eigentlich aus dem geschützten Bereich jemand weglaufen, zum Beispiel. Ne? Und auch da müssen wir offen mit umgehen und sagen, ja, ne, wir können nicht alles verhindern, das funktioniert leider nicht.
Ja.
Das schaffen wir nicht in dem Sinne.
Genau.
Und ich ich habe eben schon mal gesagt, meine Fantasie ist manchmal zu klein. An der Stelle ist manchmal auch meine Fantasie zu klein, was Menschen bereit sind zu tun, um ein System oder eine Regel oder wie auch immer zu umgehen.
Ja, und manchmal ist man auch überrascht, ob der schieren Physik. Ja, also ich kann mich erinnern an junge Menschen, die dann auf einmal Türen aufbekommen haben, die nicht aufzubekommen sind.
Also, ja. Ja, deswegen musste ich gerade lachen, der schieren Physik. Ja. Genau. Also es gibt Dinge, die sehen wir nicht in Räumen. Wir gehen in einen Raum, der ist kahl und sagen, okay, das sieht sicher aus. Und unsere Klientinnen, Patientinnen schaffen das, da doch irgendwas zu finden, womit man sich verletzen kann.
Ja.
Womit man dann doch eine Tür aufkriegen kann oder jemand anders angreifen könnte oder so. Ja.
Ja, spannend. Und dann trifft das auf so ein Professionalitätsverständnis von Externen, die sagen, ja, aber ihr seid doch Experte.
Ja.
Wie kann das denn sein, dass ihr das nicht antizipiert? Ja.
Ja.
Genau. Also meine Frau ist Biologin, hat Biologie studiert und wir waren mal spazieren und hat irgendwann gefragt, was ist denn das für ein Baum? Und meine Frau sagt, keine Ahnung. Ja, wie, du hast doch Biologie studiert.
Ja.
Ja, okay, ich
bin auch Meeresbiologin.
Genau, ich habe mich nicht auf Bäume spezialisiert, also bitte entschuldige, dass ich das nicht weiß. Und das ist so eine Idee, die auch, also ich glaube, es ist sehr weit verbreitet, diese Idee von, diese Anspruchshaltung von, hey, du hast doch studiert, du bist doch Experte in einem Bereich, warum weißt du nicht alles und immer Bescheid in dem Bereich?
Ja, also das ist ja sowieso, ne? Warum wissen Menschen nicht immer alles und jetzt sind sie auch noch an der Uniklinik so ungefähr, jetzt müssten sie ja auch noch so. Aber leider bei uns im geschützten Bereich ist auch oft der Wunsch, warum seid ihr nicht hundertprozentig sicher? Und wir sind kein Hochsicherheitstrakt.
Ja.
Also das sind wir nicht, wir sind kein Gefängnis. Sicher. Und Kinder- und Jugendpsychiatrien sind immer auf Veränderung ausgelegt. Also wir sind nicht auf, jemand kommt zu uns, wir sperren die Person ewig lange ein, sondern am Tag 1 beginnen wir zu gucken, was ist die Person bereit zu verändern? Und da gehört natürlich auch zu, was ist sie bereit zu verändern im Sinne von Weglaufgefahr, von Selbstmordgefährdung und so weiter. Mhm. Und das müssen wir immer wieder kontrollieren. Da müssen wir auch oft Vertrauensvorschüsse geben den Patientinnen und Patienten, um zu überprüfen, ob sie bereit sind, dieses Vertrauen auch anzunehmen. Mhm. Also das ist oft für Außenstehende nicht gut zu verstehen. Dann denken die, geschützter Bereich, das ist ja wie ein Gefängnis. Mhm. Nein, sind wir nicht. Wir sind dafür da, um psychisch erkrankte Menschen daran zu hindern, ihrem Impuls sofort Raum zu geben. Mhm. Aber wenn jemand den Tag über in seinem Zimmer sitzt und sich ausdenkt, wie kann ich hier rauskommen oder vielleicht sogar mehrere Tage, dann kann das gut sein, dass die sich Sachen ausdenken, auf die sind wir noch nie gekommen und das dann auch durchführen und dementsprechend auch schaffen.
Ja.
Ja. Ist manchmal auch wie ein Spiel.
Ja.
Also das habe ich auch schon mit Patientinnen besprochen und gesagt, naja, du sitzt hier ja auch und überlegst die ganze Zeit, was kann ich eigentlich noch machen? Und dann, wenn die gut drauf sind und offen sind, sagen die, ja stimmt, Herr Golzarani, und ich habe ein paar Möglichkeiten gefunden.
Mhm. Ne? Ja, und die haben 24 Stunden und auch wenn wir mehr und länger arbeiten, als wir sollten, wir haben ja auch noch ein paar Stunden außerhalb von Klinik oder eben Einrichtung. Und ja, da haben die einfach auch einen Vorsprung an Expertise.
Ja, die haben einen Vorteil, genau. Ja.
Wir reden sehr, sehr flüssig miteinander und ich gucke zwischendurch auf die Uhr und ich weiß, wir müssen uns langsam dem Ende der Folge nähern.
Das ging aber schnell.
Ja, es ging schnell. Ein paar Themen würde ich aber gerne noch unbedingt behandeln wollen und würde dich ungerne gehen lassen, bevor wir das gemacht haben. Ein Thema ist, weil wir gerade über das, wie nimmt so vielleicht auch die Allgemeinheit Dinge wahr, was für Ansprüche hat die Allgemeinheit, was für Lösungsansätze hat auch die Allgemeinheit. Eine der Dinge, mit denen ich sehr, sehr häufig konfrontiert werde, vor allen Dingen, wenn es um komplexe Fälle geht. Ja, warum, die brauchen doch jetzt mal Therapie.
Mhm.
Also so, Therapie ist quasi die Lösung. Und wenn wir jetzt es nicht geschafft haben, in den ersten 3 Monaten, wo wir angefangen haben, die jungen Menschen zu betreuen, irgendwie Therapie anzufangen, da gibt es sehr viele Probleme, schon mal vorab, dann haben wir auch unsere Arbeit nicht gut gemacht als Träger. Also so ein bisschen wie könnt ihr erwarten, dass sich da was verändert? Ihr habt ja auch noch gar nicht Therapie probiert. So, sagen wir jetzt mal, wir haben eine Maßnahme angefangen, 3 Monate später gibt es dann die Rückmeldung vom Jugendamt, Mensch, wann wird's denn endlich irgendwie besser oder wann wird's endlich so, dass wir dir weniger bezahlen müssen, weil die Betreuung nicht mehr so intensiv ist. Und wenn man dann hinguckt, sagt, ja, aber wie sollte es auch besser werden? Ihr habt ja noch gar keine Therapie gemacht. Kennst du diese Anspruchshaltung erstmal so nach dem Motto, okay, das ist sozusagen das Allheilmittel, einfach mal Therapie oben drüber streuen und dann wird das schon wieder gut?
Ah, das finde ich super, ja. Genau die Anspruchshaltung kenne ich und zwar häufig, nicht nur bei den Klientinnen und Klienten, die ihr betreut oder die in Einzel- oder in intensivpädagogischen Maßnahmen betreut werden, sondern auch in anderen Bereichen. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Verständnis von, naja, ich gehe jetzt ins Krankenhaus und dann schütten die Therapie drüber. Und dann wird's gut. Aber das Verständnis für Therapie fehlt eigentlich, was dahinter steckt. Und man muss auch ganz klar sagen, es gibt Limitationen für Therapie. Also wenn ich in einer Gesprächstherapie mich befinde und nicht zuhöre, dann wird sich nichts verändern. Oder wenn ich in einer Gesprächstherapie sitze und sage, ich mache hier nicht mit, dann wird sich auch nichts verändern. Und eigentlich muss man ja Therapie auch nur als Begleitung verstehen. Ich habe eben schon mal das Wort Begleitung benutzt und ihr begleitet pädagogisch und therapeutisch als sowohl in der Klinik als auch im ambulanten Bereich ist es auch nur eine Begleitung der Patientinnen und Patienten. Und jetzt kann ich noch mehr ausholen und sagen, naja, die eigentliche Veränderung passiert nicht in der Therapiestunde, sondern zwischen den Stunden. Und das stimmt tatsächlich, das ist jetzt kein Witz. Ne? Aber das ist für die Menschen, die glauben, dass die Therapie einfach jetzt das Allheilmittel ist, wie eine Tablette, man nimmt die und dann ist gut. Für die ist es schwer nachzuvollziehen.
Wir haben diese Rückfrage so oft und so intensiv gestellt bekommen. Und meistens muss ich auch fairerweise dazu sagen, diese Rückfragen kommen selten von den SachbearbeiterInnen, den fallzuständigen Personen im Jugendamt, sondern es kommt eher von den Menschen, die 1, 2, 3, 4 Positionen vorgesetzt sind, die dann fragen wollen, ah, wir gucken uns jetzt hier nochmal die Kosten an und wir gucken uns jetzt nochmal gemeinsam die Maßnahmen an und muss das wirklich so intensiv sein? Muss das wirklich so eng sein? Muss das wirklich so teuer sein? Und die fragen dann gerne häufig nach sowas. Und wir haben so häufig diese Nachfrage, dass wir einen Leitfaden rausgegeben haben. Ich meine, ich hätte dir den irgendwann auch mal zugeschickt, um zu schauen, hey, würdest du das so unterschreiben? Im Sinne von, kannst du das fachlich unterstützen? Indem wir beschrieben haben, Leute, ja, diese Menschen, die wir betreuen, brauchen definitiv Therapie, weil mit der Komplexität an Dingen, mit denen sie uns konfrontieren und mit denen sie auch nachweislich aufgrund der Biografie ausgestattet sind, ist Therapie notwendig, um dahin zu kommen, wo wir mit denen hinwollen. Aber wir müssen erstmal die Voraussetzung schaffen.
Oh, vielen Dank. Ja. Also ich wollte schon eingreifen und sagen, an der Stelle, wo ihr sie übernehmt, die Patientinnen und Patienten, brauchen sie erstmal keine Therapie, sondern erstmal brauchen sie pädagogische Begleitung, um überhaupt in den Zustand gebracht zu werden, dass sie Therapie annehmen können. Mhm. Und annehmen können heißt nicht, ihr setzt euch die ganze Zeit vor die und sagt immer, du brauchst Therapie, sondern sie kommen selber an den Punkt, um zu verstehen, vielleicht könnte mir ein Gespräch mit jemandem, der sich damit auskennt, helfen, Dinge zu verstehen, Dinge zu verändern. Mhm. Und jetzt wissen wir beide von den Fällen, die wir gemeinsam betreuen, und das sind ja mehrere über die Zeit, dass die irgendwann alle an einen Punkt kommen zu sagen, ich möchte jetzt Therapie. Und dann stehen wir wiederum parat, ne? Ihr auf der pädagogischen Seite habt sie so weit begleitet, dass sie an den Punkt kommen. Und dann stehen wir wieder parat und sagen, okay, das System mit Therapie ist nicht so einfach. Weil wenn jemand mit einem Sicherheitsdienst und also einem D-Teamer und einer pädagogischen Kraft zur Therapie kommt, machen viele Therapeutinnen und Therapeuten auf keinen Fall, das geht bei mir nicht. Und dann haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, okay, bei uns geht es aber. Und wir bieten an der Stelle Therapie an und die können draußen vor der Tür warten und die dann auch wieder in Empfang nehmen. Und dann machen wir die ersten therapeutischen Schritte. Insgesamt muss es dann schon irgendwann in einer auch Normalität landen, also einer normalen Praxis. Aber dann können wir zumindest sagen, das haben wir jetzt hier so und so viele Monate gemacht, das hat gut funktioniert.
Und dieser Zwischenschritt ist super wichtig, weil der ganz oft nicht gegeben ist. Mhm. Aber das, also wir erleben das, dass die Bereitschaft auf Seite der TherapeutInnen ganz oft einfach nicht da ist, zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg, der so außergewöhnlich ist und außeralltäglich für uns auch ist. Und wir haben auch ehrlicherweise genug Leute in der Warteliste, bei denen wir ganz normal das machen können, was wir immer machen.
Ja, vollkommen. Und ich muss sie ein bisschen in Schutz nehmen, die ambulanten Therapeutinnen und Therapeuten, weil das natürlich auch eine große Verantwortung ist, jemanden therapeutisch zu übernehmen, der diese Verhaltensweisen zeigt und dann da mit, darf ich das so salopp sagen, mit einem Gorilla auftaucht und also einem
in der ersten Wahrnehmung darf man das gerne so sagen.
Einer Person, die deutlich als Sicherheitskraft zu erkennen ist und einer pädagogischen Kraft und dann zu sagen, okay, ich nehme die Person jetzt und ich verantworte auch, dass zwischen den Stunden auch was passieren könnte und irgendwann komische Fragen auf mich zukommen könnten, als Beispiel. Ne? Da muss ich sie tatsächlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, dass das für eine ambulante Praxis auch schwierig ist.
Ja.
Und umso schöner ist das, dass sich jemand dann ambulant darauf einlässt, wenn wir zum Beispiel sagen, naja, wir haben jetzt so und so lange ambulant schon behandelt, das geht gut und das ist denkbar und möglich. Und das wäre schön, wenn ihr euch trauen könntet, das die Patientinnen und Patienten zu übernehmen und zu begleiten. Mhm. Dazu kommt noch was Technisches. Es gibt wenig ambulante Kinder- und Jugendpsychiatrische Plätze, psychotherapeutische Plätze, Entschuldigung. Und wir können diese Überbrückungszeit auch gut dafür nutzen, den Platz erstmal zu suchen. Ne? Ja, ja. Also wenn der Patient, die Patientin an dem Punkt ist zu sagen, puh, ich glaube, ich bin bereit für Psychotherapie, haben wir diese Anfangszeit auch einfach als eine Wartezeit oder Suchzeit, um einen Platz überhaupt zu finden.
Und ich glaube, da müssen wir auch noch drauf eingehen, in dem Moment, wo die jungen Menschen sagen, ich bin jetzt bereit für Therapie, ist es auch nochmal Aufgabe, sowohl des Systems auf eurer Seite als auch auf unserer Seite klarzumachen, was bedeutet das denn eigentlich? Also ich bin dankbar dafür, dass es diese Vorbereitungsstufe gibt bei euch, weil nur so haben wir einige unserer jungen Menschen überhaupt an das Thema Therapie heranführen können. Auf der anderen Seite haben wir auch dann häufig mit der Situation zu tun und müssen da irgendwie mit umgehen, dass das auch bedeutet, hey, jetzt musst du aber nicht nur bereit sein, Therapie zu machen und dich mit jemandem in einen Raum zu setzen, sondern es ist keine Service-Dienstleistung, die an dir irgendwie rumbasteln, sondern eigentlich bist du die Person, die es machen muss.
Richtig.
Und das ist die nächste Hürde, über die wir müssen.
Ja. Genau. Die jungen Menschen haben ja oft gar keine Vorstellung von, was Therapie bedeutet. Ja. Ne? Ähnlich der Laien, die, die vielleicht dann Fragen stellen, die du eben erwähnt hast. Und sie glauben ja selber auch, ah, ich gehe dann in Therapie und dann wird es schon. Ich muss dann nur eine bestimmte Stundenzahl absitzen und dann habe ich es irgendwie geschafft. Was das wirklich bedeutet, worüber sie wirklich reden müssen, wird oder auch nachfühlen müssen, wird erst im Verlauf deutlich. Und ich erinnere mich jetzt an eine Patientin, die bestimmt schon 2 Jahre in Therapie ist. Und manchmal, wenn die dann nochmal in Krisen bei uns sind, sage ich, das musst du in Therapie besprechen. Das ist ein total wichtiges Thema. Das musst du mit deiner Therapeutin besprechen. Da bin ich auch als Mann vielleicht nicht der Richtige, um solche Themen anzusprechen. Und dann sagen die manchmal, ach so, Herr Golzarandi, ja, okay, das mache ich da aber nicht. Und dann, ne, also da brauchen sie auch erst ein Verständnis oder Bewusstsein für und vielleicht auch das Gefühl, sich da aufgehoben zu fühlen und vertraut, also ein Vertrauensgefühl auch zu entwickeln.
Jetzt muss ich auch nochmal eine Lanze brechen, weil wir können ganz, ganz viel auch über die Menschen sprechen, die von außen auf die Profession gucken und sagen, ja, da muss man ja einfach nur mal so. Also klassisch Dunning-Kruger-Phänomen. Ja, ich gucke drauf und habe eigentlich nicht viel Ahnung und denke mir, ah, das müsste doch ganz einfach sein. Aber das haben wir selbst intern bei uns, dass unsere PädagogInnen uns sagen, also Andreas, ja, wir kommen jetzt hier auch wirklich gerade nicht weiter und wir brauchen doch jetzt mal Therapie. Und auch da muss ich Werbung machen. Bitte habt noch ein bisschen Geduld. Wir schaffen gerade die Voraussetzungen. Die jungen Menschen müssen erstmal verstehen, dass sie hier bleiben können, um dann auch rausgehen zu können in eine aufwühlende Therapie, um dann zurückkommen zu können und hier einen Ort haben zu können, wo sie das überhaupt erstmal sacken lassen können. Diese Ruhe haben ja viele junge Menschen gar nicht in ihrem Alltag, weil sie gar nicht wissen, wo werde ich denn morgen eigentlich sein, wenn ich heute vielleicht doch mich nochmal so zeige, wie ich bin. Das heißt, die müssen erstmal ankommen dürfen und auch uns glauben dürfen und auch überprüfen dürfen, bleiben die auch wirklich. Und das braucht eben Zeit.
Andreas, wir könnten das noch ewig so weiterführen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Also jetzt machen wir den Bogen wieder dahin, dass wir eben gesagt haben, die haben ja alle irgendwo ein Bindungsabbrüche schon erlebt, Bindungsstörungen. Und sie brauchen erstmal die Gewissheit, dass sie sich in einer sicheren Situation befinden, um überhaupt diese therapeutischen Schritte gehen zu können. Ja. Also um sich in Therapie begeben zu können. Das wäre oder ist aus ihrem Empfinden erstmal nicht möglich, weil es zuerst zu unsicher ist, weil sie befürchten, die Beziehung wird abgebrochen und sich zu öffnen und also wirklich auch sehr empfindlich in Therapie zu zeigen, das geht nur, wenn man sich sicher fühlt. Und die Sicherheit müsst ihr erstmal herstellen. Und da haben wir auch eingangs schon gesagt, das ist nicht so einfach, weil diese Sicherheit ständig wieder auch auf die Probe gestellt wird und ständig auch also torpediert werden muss, sage ich jetzt mal, ne, um das zu überprüfen. Und aus dem heraus dann aber das zu entwickeln, zu sagen, oh, ich fühle mich jetzt gut genug, um in Therapie zu gehen. Und es muss auch von den Klientinnen und Klienten kommen. Das kann nicht von uns kommen. Das braucht eine ganze Zeit.
Wir werden nicht müde, dafür weiter Werbung zu machen.
Ja.
Und du hast es eben auch schon mal angesprochen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber wir haben noch genug Zeit für unsere letzte Rubrik. Und das ist die einzige, die eigentlich so richtig fest ist. Und zwar stelle ich dir jetzt gleich 2 Fragen. Und die beiden Fragen stelle ich alle unseren Gästen. Denn ich glaube, dass das auch in dem Erkenntnisinteresse liegt der Menschen, die hier zuschauen. Sehr, sehr viele Leute sind ja aus dem Bereich und oder interessieren sich vielleicht für den Bereich, aus dem wir beide kommen und überlegen sich, hey, bin ich da richtig? Wie kann ich vielleicht sogar noch besser werden? Deswegen meine erste Frage. Wenn du Menschen, die in unserem Bereich neu dazukommen, eine einzige Sache mit auf den Weg geben dürftest, nur eine, welche wär's?
Also du meinst 9 Mitarbeiterinnen und also die sich dafür interessieren?
Die interessieren, sich als Helfende in diesem System neu zu orientieren oder dazu zu kommen, dazu zu stoßen.
Ich sollte ihnen einen Gegenstand mitgeben oder einen Advice?
Deiner Wahl. Oder ja, entweder einen guten Ratschlag oder meinetwegen auch gerne ein Gegenstand. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber wenn du da was Spannendes hast.
Nee, also es wird ja wahrscheinlich ein Ratschlag, also ein Advice werden. Ich glaube, wir müssen alle irgendwo auf uns achten und auf uns aufpassen, weil nur wenn wir gut aufgestellt sind, wenn wir uns stabil fühlen, können wir anderen Menschen Stabilität geben und das geben, was sie in ihrer unsicheren Zeit benötigen.
Okay, also so erlebe ich dich, selbst wenn es besonders besonders kritisch oder stürmisch wird, erlebe ich dich immer sehr, sehr gut sortiert. Und selbst in Situationen, wo ich weiß, dass du dich ärgerst, ärgerst du dich auf eine Art und Weise, die es aber trotzdem zulässt, dass man im Agieren bleibt miteinander. Und das ist was mir auch schon ab und zu mal gespiegelt wurde, dass ich so sei. Mhm. Aber ich weiß das sehr zu schätzen an der Zusammenarbeit mit dir, nur als einem also Feedback.
Kann ich zurückgeben. Mein Team sagt immer, Golzahani, du achtest nicht genug auf dich. Aber ich glaube, für uns reicht es oder ist es gut. Ne? Vielleicht ist das auch dann weniger auf mich achten, auch stabilisierend für mich. Also
Darüber könnten wir einen eigenen Podcast nochmal machen.
Ja, okay, das machen wir, wenn die Kameras aus sind.
Genau.
Ich habe Dinge, wo ich auf mich achte und ich habe gute Menschen um mich herum, die auf mich achten und die mir viel zurückgeben, sodass dass ich das dann wiederum für meinen Arbeitsalltag gut einsetzen kann.
Ebenso, und ich glaube, ansonsten ging es auch für uns beide nicht nachhaltig. Ja. Ich komme zur letzten Frage und die ist, wenn du an dem System, in dem wir beide agieren, eine Sache ändern könntest, welche wär's?
Ja, das ist auch eine gute Frage, also weil natürlich gibt es viele Dinge, die wir gerne verändern würden und es wäre so einfach zu sagen, wir brauchen mehr Geld, also insgesamt braucht das System mehr Geld, aber ich glaube, als erstes würde ich gerne mehr Verständnis füreinander werben. Das, was wir eben schon gesagt haben, da wo ich sagen würde, habe ich mich vor ein paar Jahren mal auf den Weg gemacht, dass ich die einzelnen Institutionen mehr als Zahnräder ineinander bringe. Das, glaube ich, brauchen wir noch ein bisschen mehr oder vielleicht auch mehr Öl da rein. Das ist gar nicht so teuer Öl. Also muss ja jetzt nicht irgendwie, kann Speiseöl sein. Ich glaube, davon brauchen wir erstmal ein bisschen mehr und insgesamt, jetzt nenne ich doch zwei Sachen, ne? Insgesamt braucht das ganze System auch mehr Geld. Mhm. Und ich würde auch sagen, das kann man googeln, wie viel Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung im Endeffekt für Gesundheitssystem, Volkswirtschaft und so weiter kosten. Und wenn wir da früher, also gerade die Kinder und Jugendlichen brauchen mehr Verständnis und Geld, weil wenn wir da früher intervenieren könnten, könnten wir, glaube ich, nach hinten ein bisschen was sparen.
Wird's erstmal teurer,
ja.
Aber auf die komplette Lebenszeit gerechnet hätten wir wahrscheinlich gespart.
Ja.
Okay, super. Das ist ein schönes Schlusswort auch nochmal für uns und auch nochmal ein guter Appell, dahin zu gehen, zu sagen, lasst uns doch bitte schneller gute, passige und vor allem nachhaltige Lösungen finden, um auf der einen Seite diese Biografien früh unterbrechen zu können, die wir so gemeinhin als Systemsprenger-Biografien bezeichnen. Aber, und das auch für alle Leute da draußen, die sagen, ja, aber was hat die Gesellschaft davon? Genau das, was Alexander gerade gesagt hat, nämlich am Ende des Tages, unterm Strich, werden wir sparen. Das war es heute mit einer super spannenden Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Der Gleisgeflüster, der Podcast für alle Themen rund um die Intensivpädagogik. Ich hoffe, ihr habt so viel mitgenommen wie ich und hattet auch ein bisschen Freude dabei und schaltet vor allen Dingen beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank, Alex.
Sehr gerne. Danke dir.